Erscheinungstagsfestival für Lotten Singerle. Wir hatten jetzt schon gerade die große Freude, Lotten Singerle eine Badezeremonie darzubringen. Und diese traditionelle Badezeremonie ist das, was auch die Einwohner der spirituellen Welt jeden Tag für Krishna tun. In Vrindavan macht Mutter Yashoda das jeden Tag und auch auf den Vaikuntha-Planeten wird Vishnu in seinen verschiedensten Formen jeden Tag mit sehr aufwendigen, sehr kostspieligen Zeremonien verehrt. Und da gehört auch diese Badezeremonie, diese Abhishek dazu. Und wir haben das große Glück, hier heute auch so eine Zeremonie zu vollführen und so Krishna, Nrisimhadev, einen sehr intimen Dienst dazu bringen. Weil ihr wisst das selber, wenn ihr morgens im Badezimmer steht, dann lasst ihr da nicht jeden rein. Es ist nicht, dass Nrisimhadev...
Vorsicht, Vorsicht!
Es ist nicht so, dass Nrisimhadev schmutzig ist und eine Dusche nehmen muss, sondern es ist eher zum Wohle, diese Verehrung ist zum Wohle der geweihten Krishnas. Dass wir die Möglichkeit bekommen, einen intimen, einen freundschaftlichen, einen hingebungsvollen Dienst für Krishna machen zu können, indem wir ihm alle möglichen wundervollen Substanzen darbringen, wie Joghurt, Fruchtsäfte, Honig, Zuckerwasser, die fünf Dinge der Kuh, ja, all diese Dinge, die unglaublich glücksverheißend sind und die letztendlich die reinsten Substanzen sind, die man in dieser Welt finden kann. Und deswegen sind wir sehr vom Glück begünstigt, heute hieran teilnehmen zu dürfen, an diesem Festival. Und ich möchte mit euch heute ein bisschen, nur ein bisschen über Nrisimhadev sprechen und dafür ein bisschen mehr über einen geweihten Nrisimhadev, der uns hoffentlich helfen wird, in die richtige Stimmung zu kommen, selbst bei Nrisimhadev Zuflucht zu suchen. Stellt euch mal vor, ihr seid in einem Raum, wo es nicht so schön hell erleuchtet ist, wo ihr nicht umgeben seid von Freunden, Bekannten, Menschen, die euch wohlgesonnen sind, wo die Person, der ihr eigentlich am meisten vertrauen solltet, die euer Beschützer ist, euer Vater ist, gerade den Auftrag gegeben hat, euch zu ermorden. Stellt euch mal vor, ihr steht an einer Klippe auf einem großen Berg und ihr könnt ins Tal hinunterschauen. Viele hunderte von Metern. Die Bäume unten im Tal sind klitzeklein. Ihr seid so hoch oben, dass ihr nicht mal Menschen sehen könnt, die sich unten umher bewegen. Und hinter euch stehen ein paar Menschen, die beauftragt wurden, euch von dieser Klippe zu stoßen. Stellt euch vor, ihr sitzt in einem dunklen Verlies, so wie wir das vielleicht aus einem Horrorfilm kennen, den wir mal gesehen haben, oder aus einem gruseligen Buch. Es trieft an den Wänden, es riecht schlecht. Schwefel, Exkrement, Ratten rennen überall herum. Ihr werdet jetzt aus diesem Verlies geholt, nur um in einen anderen Raum zu bringen, der gefüllt ist von Schlangen, von giftigen Schlangen. Ihr werdet dort hineingestoßen. Und in jedem dieser Fälle wisst ihr, dass die Person, die euch eigentlich wohlgesonnen sein sollte, die euer Beschützer sein sollte, euer Vater, dass der dafür verantwortlich ist, dass der so viel Hass in seinem Herzen für euch verspürt, dass er einen Plan nach dem anderen schmiedet, um euch aus dieser Welt zu schaffen. Was spürt er in diesem Moment für diese Person? Unverständnis vielleicht? Hass vielleicht sogar? Groll? Angst? Einsamkeit? Sich verraten fühlen? Sicherlich keine positiven Gefühle. Doch es gibt einen Menschen, einen Devotee von Krishna, der in all diesen Situationen war und der in all diesen Situationen nur ein Gefühl hatte. Was denkt ihr, was für ein Gefühl war das? Mitleid, Mitgefühl. für seinen Vater, für all diejenigen, die ihm Leid zufügten. Es ist etwas, was sich, glaube ich, so weit jenseits unseres Erfahrungsbereiches findet, dass es uns sehr schwer fällt, uns das vorzustellen. Aber das ist letztendlich das Herz eines reinen Devotis. Das heißt, das Dharma oder die Pflicht oder anders übersetzt auch die wesensgemäße Stellung, die Natur eines Devotis von Krishna ist es, barmherzig zu sein. In allen Lebenslagen, in allen Umständen. Das ist vielleicht etwas, was wir in unserem Leben noch nicht so erfahren. Wenn uns mal jemand die Vorfahrt nimmt oder uns ungerecht behandelt oder sich im Supermarkt an der Kasse vordrängelt oder uns einfach nur komisch anschaut auf der Straße, dann fühlen wir uns oft voller Zorn. Das verdiene ich nicht. Wie kann diese Person nur? Und das sind Dinge, die, wo uns noch nicht einmal wirklich etwas passiert. Wenn wir vielleicht abends in der Stadt unterwegs sind und die eine Person, die etwas betrunken ist, ankommt und uns provoziert und schubst, uns anmacht, was spüren wir dann im Herzen? In dieser Situation, wo es wirklich um etwas geht. Das ist jetzt, theoretisch kann man sich denken, naja, dann habe ich Mitgefühl, dann tut mir diese Person leid. Aber in dem Moment, wo wir uns bedroht fühlen, wo wir Angst haben, wo wir vielleicht schon Schmerzen erfahren haben, da fühlen wir uns oft provoziert. Da fühlen wir uns aggressiv. Und das ist völlig normal für eine Person, die in dieser Welt lebt, weil um dieses Mitgefühl ständig im Herzen für alle Menschen zu tragen, bedarf es eines sehr tiefen Verständnisses der Verbundenheit von einem selbst mit Krishna, mit unserem Ursprung und einer Verbundenheit mit allen anderen Lebewesen und der Sicht, dass alle anderen Lebewesen auch mit Krishna verbunden sind. Weil dann kann man über diese Äußerlichkeiten hinwegschauen und kann wirklich verstehen, was eigentlich in diesem Moment geschieht. Nämlich, dass jemand unter dem Einfluss, dass wir selber und die anderen unter dem Einfluss der materiellen Energie sind. Und dass eigentlich nur die verschiedenen Erscheinungsweisen der materiellen Energie aufeinander stoßen. Und wir ein bisschen wie die Marionette mittendrin hängen, die mitgezogen wird. Und dass wir in diesem Moment das Einzige, die einzige Freiheit, die wir haben, ist uns zu entscheiden, wie wir darauf reagieren, mit unserem Herzen. Und das ist letztendlich das, was ein Devoti tut. Er handelt im Mitgefühl, aus diesem Verständnis der Verbundenheit heraus. Und das größte Beispiel hierfür, das wir in unserer Tradition finden, ist Prahlad Maharaj, der große Geweihte Nrisimhadevs, der in all diesen Situationen, in die er gesteckt wurde, ständig nur Mitgefühl für seine Mitmenschen spürte, niemals von Zorn oder Aggression überwältigt wurde. Und dessen Herz so weich war, dessen Herz so von Liebe erfüllt war, dass in dem Moment, als Nrisimhadev erschien, um ihn zu retten und um all diejenigen Mächte und Kräfte in dieser Welt in ihre Schranken zu weisen, die Hass, Aggression, Negativität verbreitet haben, dass alle anderen Devotis, die das wahrnahmen, nicht in der Lage waren, dieser Form Gottes, dieser Form Krishnas gegenüberzutreten. Wir denken oft, naja, die Halbgötter sind ja große, geweihte Krishnas. Sind sehr reine Persönlichkeiten. Oder Brahma, Indra, Kuvera, all diese Halbgötter, die wir in den heiligen Schriften finden, sind sehr, sehr fortgeschrittene Persönlichkeiten. Die Möglichkeit haben, Vishnu in regelmäßigen Abständen zu sehen. Und das können wir in den heiligen Schriften lesen, dass sie mehrmals während ihres Lebens Krishna Angesicht zu Angesicht sehen, Vishnu Angesicht zu Angesicht sehen. Das muss man erstmal hinkriegen. Die täglich Krishna verehren, die ihr ganzes Leben auf den Dienst Krishnas ausrichten. Doch als Krishna in dieser Form des Nrisimhadevs erschien, die so von Zorn erfüllt war, nicht Zorn aus einem falschen Ego heraus, sondern Zorn aus einem Schutzbedürfnis heraus, seinen Devoti zu schützen, haben sie sich nicht getraut, vor ihn zu treten. Und stattdessen nahmen sie diesen 5- oder 6-jährigen Kleinjungen, dessen Herz so weich war, dass er immer nur von Mitgefühl für die Menschheit erfüllt wurde, für alle Lebewesen erfüllt war, und schoben ihn vor und sagen: Geh du einmal. Näher du dich mal dieser Form Gottes, vor der wir Angst haben. Und was qualifizierte Prahlad Maharaj, zum einen dieser Form Gottes gegenüberzutreten, und zum anderen, was qualifizierte ihn denn in dieser Versammlung der Devotis Krishnas, Krishna in dieser Form als eine Singhadev, die furchteinflößend war, die gerade eine große Menge an dämonischen Kräften aus dieser Welt geschafft hatte, gegenüberzutreten? Was machte ihn so besonders? Um einen Mensch oder um eine Persönlichkeit zu verstehen, können wir zwei Dinge tun. Wir können uns seine Taten und seine Worte anschauen. Und wir haben das große Glück, dass im Srimad Bhagavatam beides festgehalten ist. Und ich dachte, heute können wir uns einmal die Worte Prahlad Maharajas anschauen. Über die Taten habe ich eben schon ein bisschen gesprochen. Immer Mitgefühl zu haben für andere, immer für das Wohlergehen anderer zu beten. Aber diese Stimmung, diese Haltung Prahlad Maharajas, seiner Umwelt gegenüber, der Welt gegenüber, die wird sehr deutlich in den Gebeten, die Prahlad Maharaj in dem Moment darbrachte, als er Krishna das erste Mal von Angesicht zu Angesicht gegenübertrat. Auch vorher, während seinen, wir würden es vielleicht Nahtoderfahrungen, hatte Prahlad Maharaj schon indirekten Kontakt mit Krishna, mit Nisingadev. Das erklärt er später. Dass ich habe mich immer beschützt von dir gefühlt, ich habe deine Präsenz gespürt. Aber er hat Krishna nicht in die Augen geschaut, er hat ihn nicht von Angesicht zu Angesicht gesehen. Das ist der erste Moment, in dem der Devoti Krishna gegenübertritt. Und was tut er in diesem Moment? Und das ist, glaube ich, sehr entscheidend, um zu verstehen, wie ein Devoti denkt und fühlt. Und ich glaube, das kann für uns auch eine Inspiration sein. Und deswegen habe ich dieses Thema gewählt. Für uns kann es eine Inspiration sein, heute auch selbst bei Nisingadev Zuflucht zu suchen. Und wir sagen immer, dass an einem Erscheinungstag ist diese Form Krishnas, die erscheint, besonders barmherzig. Und wir sollten die Möglichkeit nutzen, um Zuflucht zu suchen. Aber das klingt sehr abstrakt. Mir geht es oft so. Ich denke oft, ja, was heißt das denn? Krishna ist doch immer barmherzig. Warum denn heute ganz besonders? Und wie soll ich denn Zuflucht suchen überhaupt? Wie geht das denn? Und so können wir uns heute vielleicht ein bisschen inspirieren lassen von dem perfekten Beispiel eines Devotis und dann nachher, wenn wir die Gora-Artik singen, wenn wir vielleicht die Möglichkeit nutzen, noch einmal Darshan zu nehmen von Nisinghadev, von Lord Jagannath und Lord Goranga, zu versuchen, auch in diese Stimmung zu kommen, die Prahlad Maharaj so verkörpert, und auch zu versuchen, in dieser Stimmung zu versuchen, ein Gebet dazu bringen zu Krishna. Weil das ist diese besondere Barmherzigkeit, dass sich Krishna heute ganz besonders, jeden Moment, jeden Tag, aber heute ganz besonders unseren Gebeten öffnet. Dass er heute ein ganz besonderes Ohr hat für das, was wir ihm mitteilen möchten. Wir sind es gewohnt, an unserem Geburtstag beschenkt zu werden. Aber in der spirituellen Tradition gibt man Geschenke an seinem Geburtstag. Man teilt mit anderen. Man erwartet nicht, selber etwas zu erhalten, sondern man gibt etwas. Und das ist das, was Krishna heute tut. Er gibt seine besondere Aufmerksamkeit. Und deswegen haben wir heute die besondere Möglichkeit, uns ihm ein bisschen zu offenbaren, ihm uns ein bisschen anzuvertrauen. Aber es bedarf einer gewissen Haltung, um wirklich Krishnas Gehör zu erhalten. Und darüber möchte ich heute sprechen. Wie können wir uns Krishna so nähern, dass er uns auch wirklich zuhört? Als Prahlad Maharaj vor Nisingadev trat, fing er an, sehr, sehr schöne, erhabene Gebete zu sprechen. Und ich möchte einen Vers gleich daraus vorlesen.
vorlesen und auch die Erläuterung ein Stück weit dazu, aber ich möchte dieses Gebet erstmal in seinen Kontext tun. Denn falls ihr Zeit und Gelegenheit habt, in den nächsten Tagen ein bisschen im Srimad Bhagavatam zu lesen, nehmt euch mal den 7. Kanto, das 9. Kapitel, wo diese Gebete Prahlad Maharajas aufgezeichnet sind. Weil wir können dort finden, wie Prahlad Maharaj in seinen Gebeten sich Krishna nähert. Zunächst einmal, und das ist interessant, das finden wir auch bei den Gebeten Bhaktivinoda Thakurs, das finden wir in den Aufzeichnungen Prabhupads, wenn er zu Krishna betet. Zunächst einmal stellt er seine eigene Position dar als eine Persönlichkeit, die sehr gefallen ist, die wenig zu bieten hat an hingebungsvollem Dienst. Und er sagt, ich bin geboren worden in einer Familie von Dämonen, in einer Familie von Persönlichkeiten, die nicht nur dir gegenüber, gleichgültig sind, sondern die abgeneigt sind, die alles in dieser Welt tun, um die Verehrung von dir zu unterbinden, die deine Devotis töten, die deine Verehrung unterbinden. Das ist mein Background, da komme ich her. Das heißt, ich habe überhaupt keine Qualifikation, um überhaupt vor dir zu stehen. Und er kommt nicht und sagt, naja, die anderen Devotis haben mich ausgewählt, deswegen muss ich ja ganz okay sein, muss ich was zu sagen haben, muss ich schon ein guter Devoti sein, sonst hätte mich ja Brahma und Indra jetzt nicht hier vorgeschickt. Nein, er stellt sich erstmal sehr demütig vor Krishna. Das ist eine gefühlte Demut. Das finden wir auch in den Gebeten von Bhaktivinoda Thakur im Sharanagati, wo er sich Krishna offenbart und sagt, ich habe so viel Unreinheiten in meinem Herzen. Das ist kein Minderwertigkeitskomplex, den Prahlad hier an den Tag legt, sondern das ist wirklich gefühlte Demut. Was habe ich dir denn schon zu bieten, Krishna? Du bist so wunderbar. Und ich bin wirklich nichts Besonderes. Und dann entwickeln sich die Gebete Prahlad Maharajas weiter. Dann kommt die nächste Stufe, die Verherrlichung Krishnas. Aber Nrisimhadev, du bist so wunderbar. Du bist so gütig, du bist so barmherzig, dass du selbst jemanden wie mir, der keine Intelligenz hat, der nicht spürt in seinem Herzen, dass er selbst mir Zuflucht gewährt. Weil du bist die höchste Persönlichkeit Gottes, die barmherzigste Persönlichkeit. Du bist so wunderbar. Dann fährt er fort und glorifiziert Krishna sehr ausführlich, wie Krishna die kosmische Manifestation, also die ganze Welt, die wir um uns herum wahrnehmen können, wie er sie geschaffen hat, wie er sie erhält, wie er sie mit Leben erfüllt, wie er sie letztendlich mit dem spirituellen Funken erleuchtet und so letztendlich überall in ihr präsent ist. Zuerst die Demut und dann die Verherrlichung Krishnas. Und dann, nachdem er das getan hat, kommt er zu seinem eigentlichen Anliegen, warum er diese Gebete spricht. Und das ist jetzt ganz entscheidend. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
So, nachdem Prahlad Maharaj seine eigene Position etabliert hat, Krishna verherrlicht hat, Krishna dann letztendlich sagt, für mich ist alles in Ordnung, weil du bist mein Herr, mein Beschützer. Du bist letztendlich mein spiritueller Meister. Alles, was ich habe, bekomme ich von dir. Und deswegen, weil du mich akzeptiert hast, bin ich qualifiziert, auch jetzt etwas zu sagen. Und dann sagt er etwas. Und das ist sehr entscheidend. Er sagt in Vers 44, mein lieber Srinrisimhadev, ich sehe, dass in der Tat viele heilige Menschen gibt, doch sie sind alle nur an ihrer eigenen Befreiung interessiert. Sie machen sich nichts aus den großen Städten und Dörfern, sondern begeben sich in die Himalayas oder in den Wald, um dort mit einem Schweigegelübde zu meditieren. Sie haben kein Interesse daran, andere zu retten. Ich dagegen möchte all diese armen Narren und Schurken nicht ihrem Schicksal überlassen und allein befreit werden. Ich weiß, dass man ohne Krishna-Bewusstsein, das heißt, ohne deinen Lotusfüß, ohne bei deinen Lotusfüßen Zuflucht zu suchen, nicht glücklich sein kann. Ich möchte sie deshalb zurück unter den Schutz deiner Lotusfüße bringen. Es ist so ein bisschen so wie Aladdin und die Wunderlampe. Du hast einen Wunsch frei, sagt der Genie. Was würden wir sagen? Ich wünsche mir noch 3 Wünsche. Oder ich wünsche mir Reichtum, Glück, Gesundheit. Manche Menschen würden vielleicht sagen, ich wünsche mir Weltfrieden. Aber auch das ist sehr unpersönlich. Was bedeutet das denn? Nachdem Prahlad Maharaj jetzt vorne Nrisingadev steht, er sehr demütig geworden ist, er Krishna verherrlicht hat, glorifiziert hat in all seiner Größe, offenbart er jetzt sein Herz und sagt, ich habe nur einen Wunsch. Das Interessante ist, dieser Wunsch hat nichts mit ihm zu tun. Er kritisiert ja ein bisschen andere Transzendentalisten, andere Spiritualisten. Er sagt, es ist wunderbar, Spiritualität zu praktizieren. Aber wenn man das nur für sich selber tut, sich in seine eigenen 4 Wände zurückzieht oder wie im Fall der Yogis in eine Höhle im Himalaya oder in den Wald, dann ist das zwar schön und gut, aber es ist doch egoistisch. So eine Art von Spiritualität möchte ich nicht praktizieren, lieber Krishna. Sondern ich möchte auf so eine Art und Weise handeln, um auch alle anderen Lebewesen zu dir zu bringen. Um allen anderen Lebewesen zu helfen, bei dir Zuflucht zu finden. Weil ich weiß, dass man nur da glücklich sein kann. Selbst wenn ich für mich selbst meditiere, Yoga praktiziere, hingebungsvollen Dienst einfach für mich selber praktiziere, werde ich dadurch nicht glücklich werden können in diesem Leben. Ich werde vielleicht ein wenig weniger gestresst sein, ein bisschen Frieden und Freude im Herzen verspüren, aber wirkliches Glück, diese wirkliche innere Zufriedenheit werde ich nur dann erfahren können, wenn ich andere zu deinen Lotusfüßen bringe. Deswegen wünscht sich Prahlad Maharaj, in diesem Dienst beschäftigt zu sein. In den nächsten Versen erklärt er dann, dass es viele verschiedene Arten von spirituellen Praktiken gibt, die zur Befreiung führen können. Aber dass all diese Vorgänge letztendlich keinen Erfolg haben können, weil immer die Gefahr besteht, dass man aufgrund der eigenen spirituellen Praxis von Stolz erfüllt wird. Oh, ich kann meinen Geist kontrollieren. Jetzt kann ich meine Sinne kontrollieren. Schaut nur, wie schön ich Yoga machen kann. Hört nur, wie schön ich Kirtan singen kann für Krishna. Wie toll ich die Artik machen kann. Wie schön ich den Dedi verehre, wie toll ich kochen kann. Bei all unseren Aktivitäten besteht immer die Gefahr, Stolz zu entwickeln. Warum? Weil wir auf der Ebene, auf der wir uns jetzt befinden, vermischten hingebungsvollen Dienst praktizieren. Und das ist auch völlig in Ordnung. Aber Prahlad Maharaj gibt uns hier den Ausweg. Er sagt, wenn wir unseren Fokus, unser Anliegen, unsere Motivation nicht auf uns selber richten, nicht auf unsere eigene spirituelle Erlösung, unseren eigenen spirituellen Erfolg, sondern wenn wir unsere Motivation dahin ausrichten, anderen eine Möglichkeit zu geben, ihr eigenes spirituelles Leben zu entdecken und zu beleben. Und das wirklich mal umsetzen in unserem Leben. Wirklich dieses Bewusstsein entwickeln. Es geht nicht um mich, es geht um die anderen. Na, wie soll man da noch stolz sein? Weil es geht ja nicht um mich, es hat ja nichts mit mir zu tun. Und das Interessante ist, dass man dann in diesem Bewusstsein automatisch die Verbindung hat in unserer Tradition mit dem Bewusstsein von Chaitanya Mahaprabhu und dem Bewusstsein der Gopis und Radharani. Weil dieses Bewusstsein von Prahlad Maharaj, andere zurück in den Dienst Krishnas zu bringen, ist genau diese Bhava, ist genau diese Stimmung Krishna gegenüber, die Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda, die Gopis und Radharani haben und Balaram. denen es auch nicht darum ging, oh, ich genieße meine Beziehung zu Krishna, sondern ich versuche alles in meiner Kraft, um andere in den Dienst Krishnas zu integrieren. Das ist der rote Faden, der sich durch Bhakti zieht, und das ist das, was hingebungsvollen Dienst letztendlich ausmacht. Alles andere dient nur unserer eigenen Reinigung. Die neuen Vorgänge des hingebungsvollen Dienstes, hören, chanten, sich an Krishna erinnern, Krishna dienen und so weiter, dienen unserer eigenen Läuterung, dienen dazu, unser eigenes Herz zu reinigen. Aber der eigentliche rote Faden im Bhakti ist es, andere zu Krishnas Lotusfüßen zu bringen und gemeinsam Krishna zu verherrlichen, gemeinsam Krishna zu dienen. Und Chaitanya Mahaprabhu hat dafür ein ganz einfaches Wort gefunden, Sankirtan. Gemeinsam Krishna zu verehren. Und das ist das, was Prahlad Maharaj hier sagt. Das ist das, worum es geht. Und als letztes in diesen Gebeten, bevor Nisingadev ihm dann antwortet, sagt er, O höchste Persönlichkeit Gottes, o beste aller Persönlichkeiten, der Gebete dargebracht werden. Ich bringe dir deshalb meine achtungsvollen Ehrerbietung dar. Denn wer ist imstande, das zu erlangen, was für die Paramahansas bestimmt ist, ohne dir 6 Arten von hingebungsvollem Dienst darzubringen? Gebete darzubringen, dir sämtliche Früchte seiner Handlung hinzugeben, dich zu verehren, für dich tätig zu sein, sich immer an deine Lotusfüße zu erinnern und über deine Herrlichkeiten zu hören. Dieser hingebungsvolle Dienst mit der Motivation, es anderen zu ermöglichen, das auch zu tun, das ist Bhakti. Bhakti kann nie getrennt in Trennung stattfinden. Bhakti kann nie wirklich entstehen, wenn wir uns getrennt sehen von Krishna und getrennt sehen von unserer Umwelt. Da können wir vielleicht meditieren, Yoga machen, alles Mögliche tun. Aber wirkliche Bhakti entsteht dann, wenn dieses Bewusstsein der Verbindung entsteht. Dieser liebevollen Verbindung. Und deswegen, wenn wir gleich wieder die Möglichkeit haben, Darshan zu nehmen, dann lasst uns versuchen, ein Gebet für Nisingadev zu sprechen. Jeder von uns ganz individuell, das, was wir brauchen. Aber versucht, und da predige ich jetzt, oder spreche ich mehr zu mir selbst als zu euch, weil mir fällt das auch immer sehr schwer. Lasst uns versuchen, uns mal nicht selbst in den Mittelpunkt unseres Gebetes zu stellen. O Nisingadev, beschütze mich. O Nisingadev, was auch immer, hilf mir. Gib mir Geschmack und Schenken. Ich. Sondern lasst uns mal versuchen, jemand anderes in das Zentrum unseres Gebetes zu stellen. O Krishna, lass mich dieser Person helfen. Gib dieser Person Barmherzigkeit und lass mich Teil der Manifestation dieser Barmherzigkeit sein. Lass mich diese Person unterstützen. Oder lass mich in meiner Familie, gib uns Inspiration, um dir gemeinsam zu dienen. Lass mich ein Teil deiner Familie sein. Lass mich deiner Familie von Devotees dienen. Lass mich etwas für andere tun. Ihr seht, wir sind nicht ausgeklammert aus dieser Rechnung. Aber es geht nicht in erster Linie um uns, sondern es geht um die anderen. Und das ist letztendlich das Geheimnis des Gebetes. Und das Schöne ist, wenn jeder von uns versucht, dieses Bewusstsein zu entwickeln und das dann auch umzusetzen, braucht sich keiner allein und verlassen fühlen. Weil wenn wir in unserer Gemeinschaft, so wie wir heute sind, versuchen, dieses Bewusstsein zu entwickeln, andere in den Vordergrund zu stellen, andere, den Dienst der anderen in den Mittelpunkt zu stellen, unseres Handelns, na, dann wird sich um jeden von uns wunderbar gekümmert. Weil dann sind wir auf einmal umgeben von ganz vielen Menschen, die ein Interesse daran haben, mir zu helfen, mich zu unterstützen. Und ich gebe das Gleiche zurück. Und dann entsteht wirklich Sankirtan, gemeinsames Verehren von Krishna, weil wir uns gegenseitig unterstützen. Das sagen wir immer so einfach, oder? Ja, wenn man gemeinsam chantet, dann ist das viel kraftvoller. Aber warum? Weil wir uns gegenseitig unterstützen. Nicht, weil hier 10, 20, 30 Egos sitzen, die alle versuchen, besser zu klingen oder schöner zu singen oder Krishna besser zu verehren als die anderen. Nein, sondern weil wir uns gegenseitig unterstützen. Deswegen lasst uns versuchen, heute einmal nicht uns selbst, sondern jemand anderes oder andere in das Zentrum unseres Gebetes zu stellen, wenn wir gleich wieder Darshan haben von Nrisingadev. Und dann lasst uns mal schauen, was da mit passiert, was daraus entsteht. Ich habe das Vertrauen, dass sich etwas ganz Wundervolles daraus entwickeln kann. Ein Gemeinschaftsgefühl, was nicht sentimental ist, was nicht auf sozialen Grundlagen gebaut ist, sondern was auf einer rein spirituellen Grundlage entsteht. Nämlich, dass wir gemeinsam Krishna verehren wollen. Und in so einer Gemeinschaft, da erscheint Krishna sofort. Nicht, weil alle einzeln sich an Krishna wenden, sondern weil sich alle gemeinsam unterstützen, um Krishna einzuladen. Da fühlt sich Krishna wohl. Wusstet ihr eigentlich, dass dieses Gebet, was wir eben gesungen haben, dass Lord Chaitanya das jedes Mal gebetet hat, als er am Eingang des Jagannath-Tempels in Puri stand? Wird im Chaitanya Charitamrita und Chaitanya Bhagavat beschrieben, dass immer wenn Lord Chaitanya, bevor er in den Tempel von Lord Jagannath ging, stand er am Eingangstor, wo es einen kleinen Deti von Nrisingadev gibt und hat genau diese beiden Gebete gechantet. Und hat Zuflucht gesucht bei Krishna. Bitte beschütze mich, bitte beschütze meine Bhakti. Lord Chaitanya gibt das perfekte Beispiel eines Devotis. Und bitte lass mich in dieser Haltung Bhakti praktizieren, um andere zu unterstützen. Lass mich dein Instrument sein. Und das ist, glaube ich, der große Wert oder das große Geschenk, was wir an diesen Erscheinungstagen bekommen, dass wir die Möglichkeit haben, uns über diese Themen mal exklusiv Gedanken zu machen. Mal einen Moment Pause zu machen von unserem Alltag und zu überlegen, okay, Krishna ist in dieser Welt erschienen. Warum? Für uns. Und wie können wir ihn in unser Leben holen? Nicht nur heute, sondern jeden Tag. Und dafür brauchen wir das Beispiel der Devotis. Shri Nrisingha Bhagavan ki jai. Vielleicht noch Kommentare oder Anmerkungen? Gonadach.
Mir so einfiel, dass ich vielleicht ganz kurz sprechen kann. Und zwar Prahlad Maharaj hat ja ganz besonders für seinen Vater Hiranyakashipu, der wurde sogar als Sri Hiranyakashipu gebetet, dass Nrisingadev ihn erlösen würde. Und dann war Herzlichkeit gemacht. Du magst vielleicht ganz kurz dazu noch was sagen, weil es ist ja genau dieses Beispiel, das du gegeben hast, aber es ist eben auch immer die eigene Familie. Das Beispiel, was du sagst, das soll ja eigentlich die Familie noch verwalten. Nicht nur seine Nächsten soll noch beschützt werden, sondern Krishna soll ja zur Heilung.
Genau, es gibt dieses, vielen Dank, es gibt dieses diese schöne englische Aussprache, Charity starts at home. Ja, das heißt, ja, natürlich möchten wir, dass alle Menschen Barmherzigkeit bekommen, aber das ist auch wieder etwas Unpersönliches. Ja, ich möchte, dass die ganze Welt die Barmherzigkeit Gottes empfängt. Aber wie kann ich das denn jetzt konkret umsetzen? Was kann ich denn konkret tun? Ja, natürlich nur in meinem Einflusskreis, da wo ich Einfluss drauf habe, da kann ich konkret werden. Die Menschen, die ich kenne, meine Familienmitglieder, mein Partner, meine Freunde. Da kann ich konkret versuchen, diese Menschen zu helfen, ihre spirituelle Verbindung zu Krishna wieder zu erwecken. Natürlich verliere ich den Rest nicht aus den Augen. Aber letztendlich kann ich ja nur da Einfluss ausüben, wo ich auch direkt Kontakt habe. Und deswegen auch Prahlad Maharaj, natürlich betet er hier für alle Seelen dieser Welt. Aber konkret wird er dann, wo Nrisingadev bittet, so, erlöse jetzt bitte meinen Vater. Oder vielen Dank, dass du ihn erlöst hast. bitte gib ihm deine Barmherzigkeit. Weil das war seine, wie sagt man das, immediate, seine direkte Beziehung in dieser Welt. Seine Familie. Und, wie ich anfangs gesagt habe, sein Vater war ihm nicht wohlgesonnen. Ich glaube, wir alle haben irgendwie Erfahrung von komplizierten oder negativen oder schmerzhaften Beziehungen in unseren Familien in dieser Welt. Jeder hat irgendwo ein Familienmitglied, mit dem es vielleicht nicht ganz einfach ist. Aber nichts davon ist, glaube ich, vergleichbar von dem, was Prahlad Maharaj durchmachen musste. Sicherlich gibt es auch einige Menschen in dieser Welt, die Ähnliches erfahren haben, aber das ist wirklich schon extrem. Und nicht einen einzigen Augenblick hat er sich gefreut. Ah ja, jetzt kriegt er seine verdiente Strafe. Endlich ist er weg. Nein. Er hat zu Nisingadev gebetet, auch mein Vater ist ja dein Devotee. Er weiß es nur nicht. Deswegen gib ihm auch ihm deine Barmherzigkeit. Vor 2-3 Jahren war ich auf der Nisinga Farm zu Nisingadevs Erscheinungstag. Und da hat Krishna Kshetra Swami eine Geschichte vorgelesen, die er geschrieben hat. Wie hat er das formuliert? Ein mögliches Gespräch zwischen Hiranyakashipu und Nisingadev, als Hiranyakashipu auf dem Schoß Nisingadevs lag. In dem 2-3 Augenblicken, bevor Nisingadev mit seinen Nägeln angesetzt hat und ihn erlöst hat. Und dieses Gespräch, auch wenn es in dem Sinne vielleicht Fiktion war, war es doch transzendentale Fiktion, weil es war alle auf dem aufgebaut oder darauf basierend, was wir in den Srimad Bhagavatam und in den anderen Puranas über das Nisingadev Lila erfahren. Und er hat ein bisschen erzählt, Maharaj hat erzählt, wie Hiranyakashipu anfangs noch sehr stolz war und sagte, ach, Nisingadev, was kannst du schon? Ich liege hier auf deinem Schoß, aber eigentlich ist er ganz bequem. Ich ruhe mich nur kurz aus von unserem Kampf und gleich geht's weiter. Gleich erledige ich dich. Und er zuckte ein bisschen. Nisingadev drückte ihm so nur den Finger auf die Brust. Alle Lebenskraft fing an, von ihm zu weichen. Und so ging das ein paar Mal hin und her, bis Hiranyakashipu verstand, oh ja, ich glaube, ich habe mein Ende erreicht. Mein Ende steht bevor. Und dann hat Maharaj gesagt, in dem Moment, bevor Nisingadev Hiranyakashipu erlöste aus diesem weltlichen Dasein, blickte er auf ihn wie ein Vater auf sein Kind blickte, voller Mitgefühl, voller Liebe. Nicht voller Zorn, voller Liebe, voller Mitgefühl. Und er schaute ihn nur an und in dem Moment wurde Hiranyakashipu klar, alles ist okay. Das ist letztendlich Krishna. Wir hören hier zwar im Bhagavatam von einer Form Krishnas, die zornig ist, die sehr aggressiv ist. Es hört ja nicht damit auf, dass Hiranyakashipu erledigt wurde. Danach stürmte ja seine komplette Armee auf Nisingadev los und sagte, ah, wir werden unseren Anführer rächen. Und es gibt diese wunderbaren Bilder, die man Kindern eigentlich gar nicht zeigen darf, wo Nisingadev kurz einen Prozess macht mit den dämonischen Kräften in dieser Welt. Und das wird in einem Vers wird das Beispiel gegeben, es ist so wie eine Katze, die mit einer Maus spielt, bevor sie erledigt. Das habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen, wenn ihr eine Katze habt oder das vielleicht irgendwo mal draußen in der Natur gesehen. Eine Katze spielt ein bisschen mit ihrer Beute. Sie wirft sie mal hoch und gibt ihr einen kleinen Klatsch. Und erst nach einer gewissen Zeit, wenn sie ihren Spieltrieb ausgelebt hat, dann kommt der entscheidende Biss ins Genick. So wird beschrieben, dass auch Nisingadev so mit den Dämonen umging. Wie eine Katze, die mit einer Maus spielt. Aber, und das ist ganz wichtig zu verstehen, dies geschieht nicht aus einem falschen Ego heraus, aus einem Sinn von, oh, ich bin verletzt, ich muss mich retten, meine Ehre ist verletzt. Sondern es geht Krishna dabei immer darum, seinen Devoti zu beschützen. Und letztendlich, wie wir das in diesem Beispiel hören, und das ist, Maharaj hat das in sehr poetische Worte gefasst, aber wir finden diese Beschreibung in den Heiligen Schriften, schaut Krishna auch in diesem Moment auf diejenigen, die selbst seinen Devoti töten wollen, voller Liebe und Zuneigung und Mitgefühl. Auch wenn er dann vielleicht die Aktivitäten in dieser Welt unterbricht für diese Person, aber er tut es nicht aus Zorn oder Hass heraus, sondern aus Liebe und Mitgefühl. Und von daher ist dann auch Prahlad Maharaj, der das versteht, es ist auch ganz natürlich, dass er Nisingadev dankt für die Barmherzigkeit, die er seinem Vater gegeben hat. Und für ihn betet, weil er diese Beziehung versteht. Beantwortet das deine Frage? Okay. Vielleicht sonst noch Anmerkungen, Fragen, Zweifel? Ja, Juri.
Hiranyakashipu hat für Demigods gebetet, um die Unsterblichkeit.
Für die Dämonen?
Für Dämonen. Und sie, Demigods, haben ihm nicht erlaubt. Sie haben gesagt, okay, du wirst nicht in der Erde sterben. Also nicht von Menschen und von anderen Lebewesen. Mhm. Das heißt, sie haben schon gedacht, dass er was Schlechtes macht. Und dann kommt der Gott und ihn tötet. Das so, oder
nein.
Warum haben sie ihm so erlaubt?
Hiranyakashipu war, bevor er so ein mächtiger Dämonenanführer wurde, hat er ja große Entsagung auf sich genommen. Es wird beschrieben, dass er für tausende von Jahren auf einem Bein stand, die Arme über sich erhoben, dass irgendwann Termiten ihren Bau um ihn herum gebaut haben, seinen Körper gefressen haben und er trotzdem sein Bewusstsein immer nur auf einen Punkt gerichtet hatte. Das heißt, er völlig losgelöst war von der materiellen Welt. Wirklich Yoga zur Perfektion gebracht hat. Und diese spirituelle Kraft, die er damit gesammelt hat, das sehen wir. Jemand, der wirklich Yoga praktiziert, der hat Ausstrahlung. Das sehen wir sogar in dieser Welt, oder? Wenn wir mal jemanden finden, der sehr entsagt ist, der sehr strikte Gelübde auf sich nimmt, oder ein Yogi oder ein Mystiker, da merkt man, da ist etwas. Wir nennen das Charisma, oder unter uns nennen wir das vielleicht Shakti oder spirituelle Kraft, aber was auch immer es ist, man merkt, diese Person hat irgendwie etwas. Das ist sehr unerklärlich, aber man fühlt sich dahingezogen. Irgendwie ist das was Besonderes. Das ist nur ein kleiner Schimmer, ein Schatten, ein Abklatsch von dem, was Hiranyakashipu an spiritueller Kraft angesammelt hat, durch diese unglaubliche Entsagung sogar seinen Körper loszulassen. So sehr, dass das ganze Universum begann zu zittern, zu schütteln und eine unglaubliche Hitze entstand. Und Brahma, das höchste Geschöpf in diesem Universum, vor ihn trat und sagte, okay, hör schon auf, was willst du denn? Was immer du willst, aber hör auf damit, weil du bringst das Gefüge dieser Welt auseinander. Diese Welt ist dem Zerbrechen nah, weil du so viel spirituelle Energie in dir vereinst. Und er sagte, ich will die Unsterblichkeit. Und Brahma sagte, sorry, ich kann dir nicht etwas geben, was ich selbst nicht habe. Auch ich muss irgendwann sterben. Deswegen habe ich nicht die Möglichkeit, dir eine Segnung zu geben oder dir etwas zu geben, was ich selber nicht habe. Das ist jenseits meiner Kraft. Und dann hat er sich Hiranyakashipu, okay, wenn ich die Unsterblichkeit, dann gebe ich halt eine ganze Reihe von Bedingungen, die letztendlich der Unsterblichkeit gleichkommen. Und er dachte sich, naja, wer wird sich schon an mir vergreifen können? Das sind vielleicht Menschen oder Tiere. Ne? Sagt er, okay, ich möchte weder von einem Mensch noch von einem Tier getötet werden können. Weder am Tag noch in der Nacht. Weder drin noch draußen. Naja, da bleibt nicht mehr viel übrig, oder? Von keiner Waffe dieser Welt. Tja, jetzt überleg mal, was soll es da noch für Möglichkeiten geben? Nichts eigentlich, also bin ich so gut wie unsterblich. Egal wo ich mich befinde, nichts wird mir passieren können. Egal wem ich gegenübertrete, er wird mir nichts anhaben können.
Er war Atheist.
Ja, natürlich, er war Atheist. So, aber als er dann anfing,
so viel Unheil in diesem Universum anzurichten. Und die Halbgötter merkten, oh oh, wir haben hier einen Dämonen erschaffen, dem wir nichts entgegenzusetzen haben. Kamen sie mit eingezogenem Schwanz zu Krishna und sagten, sorry, du musst uns helfen. Wir haben hier ein Problem, das können wir nicht mehr lösen. Und Krishna ist der cleverste von allen. Und er sagte, okay, ich kann einfach hingehen und ihn töten, aber Brahma, du bist mein Devoti, du hast dieses Versprechen gegeben, auch da muss ich mich dran halten, das möchte ich nicht brechen. Weil wie stehst du denn sonst da als mein Devoti, wenn ich einfach deine Versprechen breche? Deswegen hat Krishna dann eine Form angenommen, die weder Mensch noch Tier war, sondern halb-halb. Und als er Hiranyakashipu schließlich tötete, war er weder drin noch draußen, sondern er war genau im Türrahmen des Palastes von Hiranyakashipu. Und es war genau die Zeit der Dämmerung, weder Tag noch Nacht. Und er tötete ihn mit keiner Waffe, sondern mit seinem Fingernagel. Und so ehrte er alle Versprechen, die Brahma Hiranyakashipu gegeben hatte, und doch ohne großen Aufwand entledigte er sich dieses Dämons. Weil letztendlich, egal wie sehr wir unsere materielle Intelligenz anstrengen, egal was für tolle Pläne wir machen, kann Gott, kann Krishna doch immer nur darüber lächeln. Weil mit unserer Intelligenz stoßen wir immer wieder nur an die Grenzen unserer eigenen Vorstellungskraft. Aber diese Welt hat so viel mehr zu bieten. Ja, gerne.
Wie viele Arme hat er?
Wie viele Arme? Ich höre 8. Höre ich mehr?
Manchmal 4.
16. Also ich weiß, in Mayapur hat er 16. Aber das ist, also ich... Mit 32. Ich meine mich auch im Bhagavatam gelesen zu haben, dass es unendlich viele Arme waren, mit denen er die Dämonen gleichzeitig bekämpfte. Unendlich können wir schlecht darstellen in dieser Welt. Deswegen nehmen wir die glücksverheißenden Zahlen. 8, 16, 32, 4 und so weiter. Krishna erscheint ja auch in diesen Formen. Nisingadev ist ja letztendlich auch, erscheint ja oder residiert ja auch auf seinem eigenen Vaikuntha-Planeten als Vishnu, vierarmiger Vishnu. Da hat er dann 4 Arme. Aber, wie gesagt, Krishna ist unbegrenzt. Okay, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich war in der Lage, euch eine kleine Inspiration zu geben, euch zu motivieren, uns selbst ein bisschen zurückzustellen, das Gebet ernst zu nehmen zu Krishna, weil das ist unsere Möglichkeit, uns an ihn zu wenden, mit ihm zu kommunizieren, aber mal jemand anderen in das Zentrum zu stellen und mal zu sehen, was dann passiert, mal dieses Experiment zu machen. In der Kirche gibt es immer am Ende das Fürbittegebet, wo man für alle möglichen Dinge in dieser Welt betet. Und ich persönlich, das ist für mich immer meine Meditation, wenn wir nach der Gora-Artik das Nisinga-Gebet singen. Und dann versuche ich auch immer an irgendwen zu denken oder an irgendeine Situation, wo Menschen gerade Leid empfinden, und für die zu beten. Manchmal funktioniert es, manchmal nicht, aber wenn es funktioniert, dann wird es meistens sehr ekstatisch, die Gebete für Nisingadev zu singen. Deswegen kann ich da ein bisschen aus der Erfahrung sprechen und möchte das mit euch teilen. Shri Nisingha Bhagavan ki jai, Prahlad Maharaj ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Gaura Premanandi ki jai.